Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir vor dich kommen dürfen am Sabbat im Namen Jesu, der am Allerheiligsten in deiner Gegenwart steht, damit unser Gottesdienst vor dir angenehm ist. Wir bitten dich, dass du mit deiner Gegenwart unter uns bist, während wir dein Wort öffnen und uns wichtige Dinge ansehen, die heute passieren. Wir beten darum, dass du uns hilfst, das zu verstehen, dass dein Geist unser Führer ist in alle Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Ja, einen gesegneten Sabbat zusammen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, hier gemeinsam zu studieren. Und unsere heutige Betrachtung hat ein sehr wichtiges Thema. Der Titel lautet Das Alpha und das Omega. Und in der Bibel wissen wir, wer das Alpha und das Omega ist. Jesus Christus. Die Studie, die wir heute machen, betrachtet verschiedene Dinge über Jesus Christus. Jedoch werden wir uns auch das Alpha und das Omega betrachten, das auch als eine Häresie bezeichnet wird. Dabei werden wir die Kirchengeschichte betrachten hinsichtlich dieses Themas. Wir werden sehen und etwas lernen können, das in Verbindung steht mit der Person und der Identität Jesu Christi. Das werden wir heute untersuchen. Ich bitte euch also um Aufmerksamkeit, weil einiges euer Nachdenken erfordert. Denkt einfach darüber nach und zieht das in Betrachtung. Mal sehen, was wir verstehen können und das, was um uns herum passiert. Unser erster Bibeltext steht in Prediger. Und es ist eine Instruktion, was zu tun ist. Prediger 1 gibt uns Anweisungen über verschiedene Dinge, die auftreten. Und es sagt hier, was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Die Bibel erzählt uns hier, dass verschiedene Dinge sich gewöhnlich selbst wiederholen. Um einige Dinge, die heute geschehen, verstehen zu können, müssen wir also wonach schauen? In der Vergangenheit, in der Geschichte. Und das werden wir heute tun. Wir machen eine geschichtliche Untersuchung über die Geschichte unserer Kirche, um zu verstehen, was es mit der Situation des Alphas und des Omegas auf sich hat. Denn viele Menschen hören heutzutage vom Omega des Abfalls und viele Menschen haben eine Menge Ideen über das Omega. Aber wir müssen verstehen, was die Geschichte über das Alpha erklärt. Und davon ausgehend werden wir insbesondere lernen, was es mit dem Omega auf sich hat. Und heute gibt es viele, die sagen, dass das Omega etwas vollkommen Neues ist, was noch nie passiert ist. Aber die Bibel sagt uns hier, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Und wir haben hier eine Warnung im Geist der Weissagung. Wir werden viel gemeinsam lesen, also lest hier mal mit mir. Es heißt hier, im Buch Living Temple wird das Alpha der tödlichen Irrlehre dargeboten. Das Omega wird folgen und von jenen angenommen werden, die nicht willens sind, die von Gott gegebene Warnung zu beachten. Wenn wir also vom Alpha und Omega sprechen, dann sprechen wir von einer Häresie. Welche Art? Eine tödliche Irrlehre. Denkt ihr, dass das ernst ist? Ja, das ist sehr ernst. Also, Schwester White sagt uns, dass das Omega von jener besonderen Sorte Menschen angenommen wird, die nicht willens sind, etwas zu tun, nämlich das, der Warnung Gottes, auf die Warnung zu achten. Und was war die Warnung, die Gott hinsichtlich des Alphas gab? Wenn wir das verstehen, dann sind wir in einer besseren Position, dass wir durch das Omega nicht auch verführt werden. Wir schauen also uns alles an in Bezug auf das Alpha und wir werden uns ansehen, was Gott Ellen White dazu offenbart hat. Also das Alpha trat in den frühen 1900er Jahren auf in unserer Kirche und es gab einen sehr prominenten Mediziner, John Harvey Kellogg. Er hat ein Buch geschrieben, The Living Temple. Und in diesem Buch The Living Temple hat Kellogg eine Theologie und verschiedene Dinge geschrieben. Und das werden wir uns etwas genauer jetzt noch anschauen. Nun ja, die Ursache, warum er das geschrieben ist, nun ja, das Battle Creek Sanatorium ist abgebrannt. Und wie wir schon angedeutet haben, war Kellogg ein berühmter Mediziner und er wollte ein Buch schreiben und die Mittel, die dadurch reingekommen wären, sollten das Battle Creek Sanatorium wieder aufbauen. Das war eine gute Idee, aber leider muss man sagen, dass Dr. Kellogg einiges seiner Theologie dort einfügte, das Schwester White als Irrlehre identifizierte. Tatsächlich hat sie es als das Alpha der tödlichen Häresie identifiziert. Wir beschäftigen uns hier also mit einer tödlichen Häresie. Wir sollten also gut aufpassen. Lasst uns sehen, was sie uns hier in den Fußspuren des großen Arztes schreibt. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Die Offenbarungen seiner selbst, die Gott in seinem Wort gegeben hat, dienen unserem Studium. Nach einem Verständnis dieses Wortes dürfen wir streben, aber darüber hinaus sollen wir nicht unsere Wissensbegierde im Zaum halten. Das ist sehr wichtig, was sie hier sagt. Kellogg versuchte darüber hinauszugehen, was offenbart wurde. Und sie sagt aber auch, dass wir das schon versuchen sollen zu verstehen, was offenbart wurde. Also lasst euch von niemandem erzählen, dass Gottes Offenbarungen in der Bibel ein Geheimnis sind, weil das sollen wir nämlich schon verstehen. Aber darüber hinaus sollen wir nicht gehen. Also wagt sich Dr. Kellogg auf einem Boden hier hinter die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Und Schwester White fährt fort in Loma Linda Messages. Die Lehre über Gott, die in Living Temple dargestellt wird, ist nicht die, welche unsere Studenten brauchen. Jene, die solche Gefühle über ihn ausdrücken, zeigen, dass sie sich vom Glauben entfernen. Wenn wir also den Gegenstand betrachten, mit dem Dr. Kellogg in seinem Buch zu einer ganz bestimmten Theologie beschäftigt, welches Thema betrifft es? Sie sagt, die Lehre über Gott. Also lehrte oder unterstützte Dr. Kellogg hier etwas über Gott, das Schwester White als das Alpha der tödlichen Häresie bezeichnet. Und sie sagt, dass es eine Entfernung vom Glauben sei. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wir betrachten jetzt einmal die Warnungen, die Gott uns hinsichtlich des Alphas gegeben hat, sodass wir das Omega besser verstehen können. Lasst uns mal sehen, was es war, das Kellogg in seinem Buch über Gott zu lehren versuchte, das seitens des Geistes der Weissagung eine so starke Warnung auslöste. Was war das, was er da lehrte, das Ellen White als Irrlehre bezeichnete? Wenn wir darauf die Antwort finden, dann sind wir in einer besseren Lage, seine Warnungen zu verstehen, die Gott uns hinsichtlich des Alphas gegeben hat. Was war also der Glaube, den Kellogg versucht hat, uns anzupreisen? Nun ja, wir haben hier Arthur Daniels, den damaligen Konferenzpräsidenten, und er hatte eine Unterhaltung mit Kellogg. Und das hat ihn so sehr alarmiert, dass er sich entschied, einen Brief an Willie White, den Sohn von Ellen White, zu schreiben, um ihm die Inhalte mitzuteilen, die Kellogg ihm erzählt hatte. Schauen wir mal, was er hier zu sagen hat. Er sagt, bereits seitdem die Konferenz beendet war, habe ich gefühlt, dass ich dir vertraulich schreiben sollte hinsichtlich Dr. Kelloggs Pläne zur Überarbeitung und Wiederveröffentlichung von The Living Temple. Was wollte er tun? Er wollte The Living Temple überarbeiten und wiederveröffentlichen. Warum, denkt ihr, wollte er das tun? Weil Schwester White hat diesem Buch eine sehr gute Publicity gegeben, nicht wahr? Nein. Sie sagte, es enthält Irrlehren. Also sagte Kellogg, ich werde es neu schreiben. Er sagte, dass einige Tage vor seinem Kommen zur Konferenz er die Sache überdacht und erkannt habe, dass er einen geringfügigen Fehler im Ausdruck seiner Sichtweise gemacht habe. Er erklärte dann, dass seine frühere Sicht hinsichtlich der Trinität ihm im Weg gestanden habe, eine klare und absolut korrekte Aussage zu machen. Aber innerhalb kurzer Zeit sei er zum Glauben an die Trinität gelangt und könne nun klar sehen, wo all die Schwierigkeiten liegen, und dass er die Angelegenheit zufriedenstellend erklären könne. Er sagte mir, dass er jetzt an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist glaubt und dass seine Sichtweise die sei, dass es Gott der Heilige Geist sei und nicht Gott der Vater, der das ganze Weltall und jedes Lebewesen erfüllt. Er sagte, wenn er dies geglaubt hätte, bevor er das Buch geschrieben habe, dann hätte er seine Ansichten ohne falschen Einfluss ausdrücken können, welchen das Buch nun beinhaltet. Ich zeigte ihm die Widersprüche auf, die ich in seiner Lehre fand, und versuchte ihm aufzuzeigen, dass seine Lehre dem Evangelium total widersprach, dass ich nicht erkennen konnte, wie sie überarbeitet werden könnten, nur durch die Veränderung von ein paar Redewendungen. Okay, das ist ein sehr aufschlussreicher Brief hier, worüber uns Ellen White hier berichtet hat. Nun, das ist interessant. Kellogg sagt, dass er an die Lehre der Dreieinigkeit glaubt. Und zwar an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Kommt euch das bekannt vor? Das tut es, nicht wahr? Das scheint ein Punkt zu sein, der heutzutage auffüllt. Wir werden sehen, warum das heute auffüllt. Achtet darauf, der damalige Präsident der Generalkonferenz tat etwas, lasst uns das herausheben, er legte ihm seine Bedenken vor, die er in der Lehre fand. Der Präsident der Generalkonferenz war derart beunruhigt, er versuchte Kellogg hinsichtlich dieser Lehre zu korrigieren. Heute haben wir Menschen die gleiche Lehre, die von vorne herabgelehrt wird. Es ist interessant, wie sich das gewendet hat. Aber was dachte Schwester White darüber, was Kellogg sagte, als er sagte, er will das Buch überarbeiten und ich glaube an die Dreieinigkeit, ich glaube an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Ich werde das Buch überarbeiten. Lasst uns sehen, was Schwester White dazu gesagt hat. Für die Gemeinde geschrieben, es wird gesagt, das Buch Living Temple sei revidiert worden, aber der Herr hat mir gezeigt, dass der Schreiber sich nicht geändert hat und dass es keine Übereinstimmung zwischen ihm und den Predigern des Evangeliums geben kann, wenn er seine gegenwärtigen Auffassungen weiterhin vertritt. Ich bin beauftragt worden, meine Stimme warnend zu erheben und unserem Volk zu sagen, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Also was war es, was der Herr zu schreiben sie inspirierte, als Antwort darauf, dass Kellogg ihr sagte, er würde das überarbeiten? Sie sagte, der Schreiber hat sich nicht geändert. Und was sollten die Prediger tun? Da sollte keine Übereinstimmung sein zwischen den Predigern des Evangeliums und Kelloggs, wenn er seine gegenwärtigen Auffassungen aufrechterhält. Also was waren die gegenwärtigen Auffassungen hinsichtlich der in dieser Zeit? Schwester White sagt, da soll keine Einheit sein zwischen den Predigern damals und Kellogg. Sie sagt, es ist tatsächlich eine Verspottung von Gott. Kellogg kam zu der Überzeugung, hier ist noch ein Zitat. Das ist aus einem Brief, den sie an Kellogg schrieb. Du bist hier nicht eindeutig im Klaren über die Persönlichkeit Gottes, was alles für unser Volk bedeutet. Du hast praktisch Gott, den Herrn selbst, zerstört. Also Kelloggs Glaube war sehr ernst. Und zu welcher Überzeugung er gekommen war? Demnach müssen wir also nur lesen und die vergangene Geschichte untersuchen, weil die Bibel uns lehrt, dass wir in die Vergangenheit schauen müssen, um zu lernen, was heute geschieht. Kellogg ist schlichtweg zum Glauben an die Trinität gelangt. An Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Dieser Glaube ist heute sehr verbreitet. Er ist so sehr verbreitet, dass als die Leute dann tatsächlich davon alarmiert wurden und ihre Aufmerksamkeit geweckt wurde, sie sich entweder ein bisschen aufregten oder verärgert waren oder dachten, dass dies eine Glaubensgrundlage sei. Sie erkannten aber nicht, dass der Teufel versuchte, diese Häresie in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts in die Gemeinde einzubringen. Und was wir heute sehen, ist nur eine Erweiterung von dem, was Schwester White prophezeite. Es kam zur Auseinandersetzung unter unseren Brüdern über die Lehren dieses Buches. Dabei erklärten diejenigen, die sich dafür aussprachen, die Verbreitung des Buches zu fördern, es enthält genau die Lehren, die auch Schwester White vertritt. Diese Behauptung hat mich tief getroffen. Ich war untröstlich, wusste ich doch genau, dass dies nicht stimmte. Also das Ergebnis davon, was Schwester White über das Buch sagte, war, dass Kellogg in Selbstverteidigung sagte, was ich versuchte zu sagen, ist doch eigentlich nur, was Schwester White lehrt. Was versuchte er also zu verwenden, um seine Lehren zu unterstützen? Er versuchte, den Geist der Weissagung zu verwenden. Und natürlich hörten seine Nachfolger das von ihm und wiederholten das, indem sie sagten, schau, das Buch enthält genau die gleichen Lehren, die auch Schwester White vertritt. Schwester White sagt, das ist eine Lüge. Sie sagt, meine Lehre unterstützt die Theorie in diesem Buch nicht. Nun, wenn wir in einem Wort die Lehre des Buches Living Temple zusammenfassen wollten, was würden wir verwenden? Schwester White hat das als Pantheismus identifiziert. Was bedeutet Pantheismus? Gott in allem. Das ist eine Lehre, die Kellogg zu fördern versuchte. Und er versuchte das, während er glaubte, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Denn wenn du dies den Menschen präsentierst, ist der übliche Einwand, oh, aber Schwester White spricht hier über Pantheismus, nicht über die Trinität. Sie spricht nicht über Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Sie wies Kellogg wegen seiner pantheistischen Lehre zurecht, nicht wegen seines Glaubens an die Trinität. Habt ihr sowas schon mal gehört? Wir müssen jetzt also verstehen, was ist das, was Kellogg wirklich glaubte? Und was ist das, was er als das Problem bezeichnete? Denn wir müssen verstehen, erhebt Ellen White wirklich nur gegen eine Sache Einspruch oder ist eigentlich ein ganzes Paket verdorben? Ist das nur der Pantheismus oder ist es mehr? Das müssen wir untersuchen. Nun, Schwester White wies Kellogg sehr deutlich zurecht. Lasst uns betrachten, wie Kellogg das zusammenfasste. Weil viele Leute sagen, es geht um diesen Punkt oder um jenen Punkt. Wir müssen die Beweise aus der Geschichte nehmen, die wir haben. Wie fasste Kellogg das ganze Problem zusammen? Was versuchte er in seinem Buch zu lehren, dass Ellen White sagte, dass es Pantheismus ist? Eine tödliche Irrlehre. Und die Prediger sollten damit keine Gemeinschaft haben. Lasst uns sehen hier, was er sagt in einem Brief an G.I. Butler. Soweit ich es begreifen kann, die Schwierigkeit, welche sich in dem Buch The Living Temple befindet, die ganze Sache kann auf eine Frage reduziert werden. Ist der Heilige Geist eine Person? Also, gemäß Kellogg, bleiben wir hier mal eine Minute, gemäß Kellogg, was ist die ganze Sache, die er versucht, in The Living Temple zu lehren? Gemäß seines eigenen Zugeständnisses versucht er selbst im Grunde selbst darauf hinzuweisen, ist der Heilige Geist eine Person? Klingt das euch vertraut? Er sagt weiter und schaut mal auf das Argument, das er hier verwendet. Du sagst nein. Ich hätte angenommen, dass die Bibel das aussagt, aufgrund der Tatsache, dass das Personalpronomen er benutzt wird, in dem vom Heiligen Geist gesprochen wird. Schwester White benutzt dieses Pronomen er und hat in vielen Worten gesagt, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit sei. Wie nun der Heilige Geist die dritte Person sein kann und gleichzeitig überhaupt keine Person sein soll, ist für mich schwer zu sehen. Was war also nun das Alpha von all dem? Ist der Heilige Geist eine Person? Das klingt heute erschreckend vertraut. Nun, was war das Argument, das Kellogg zu verwenden versuchte, um diese Doktrin zu unterstützen? Er ging zum Geist der Weissagung. Und welche spezielle Aussage benutzte er? Dass Schwester White sagt, dass der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit ist. Habt ihr das schon mal davor gehört? Da sagen Leute von vorne, Geschwister, Schwester White sagt, der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Das bedeutet, der Heilige Geist ist eine Person, genau wie der Vater und der Sohn. Ratet mal, ihr seid nicht die Ersten, die das lehren. Kellogg hat das bereits 1903 getan. Also das ganze Problem in dem Buch The Living Temple handelte von der Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Ist der Heilige Geist eine Person wie der Vater und Sohn oder nicht? Und Kellogg ist zur Überzeugung gelangt, ja, er ist es. Ein individuelles Wesen wie der Vater und der Sohn. Das ist gemäß Kellogg die ganze Krux der Angelegenheit in The Living Temple. Schwester White sagt, das ist das Alpha der tödlichen Häresie. Und heute denken Leute, das sei kein wichtiges Thema, dies wäre eine Nebensache. Nun, es ist wichtig zu verstehen, dass die Bibel sagt, dass die Dinge, die gewesen sind, wieder sein werden. Hier sehen wir, wie Kellogg lehrt, dass der Heilige Geist eine individuelle Person wie der Vater und der Sohn ist, und er verwendet Aussagen aus dem Geist der Weissagung und verwendet auch das Argument, dass die Bibel und der Weissagung, Geist der Weissagung, den Heiligen Geist manchmal als er bezeichnen und nicht es. Aber wir werden sehen, dass die gleiche Argumentation, die verwendet wurde, um das Alpha zu unterstützen, heute verwendet wird, um die Folgen des Alphas zu unterstützen, was wir gleich in einer Minute selbst sehen werden. Also weiter. Was war Ellen Whites Antwort darauf? Hier haben wir aus Kelloggs eigenem Mund gehört, wie das ganze Problem zum Thema Heiliger Geist zusammengefasst werden kann. Das war die Aussage zu dieser Zeit. Schwester White sagt, ich bin gezwungen, die Behauptungen in aller Form von mir zu weisen, dass die in Living Temple enthaltenen Lehren durch Aussagen in meinen Werken gestützt werden können. Das Buch mag zwar Formulierungen und Ansichten enthalten, die mit mir dem übereinstimmen, was ich geschrieben habe. Welche Aussage hat Kellogg verwendet? Dritte Person der Gottheit. Sie sagt, sie weist das zurück. Das bedeutet für dich, Bruder und Schwester, der du denkst, genau das Gleiche tun zu können, dass das nicht das bedeutet, was Kellogg gesagt hat, dass es bedeutet, nämlich, dass der Heilige Geist eine Person ist oder ein Gott, Gott der Heilige Geist. Sie fährt weiter vor. Und es kann auch sein, dass sich in meinen Schriften Aussagen finden, die aus dem Zusammenhang gerissen und entsprechend den Vorstellungen des Verfassers von Living Temple ausgelegt, in Einklang mit den Lehren dieses Buches zu stehen scheinen. Das mag zwar die Behauptung stützen, die Aussagen von Living Temple stünden in Übereinstimmung mit meinen Schriften, doch Gott bewahre uns davor, dass diese Meinung sich durchsetzt. So, Schwester White sagt, ich weiß, dass es einige Aussagen gibt, die ich geschrieben habe, die, wenn man sie aus dem Zusammenhang nimmt, das zu unterstützen scheinen, was Kellogg lehrte. Aber das ist nicht, was ich meine. Sagt sie das so? Ihr habt es gerade selbst gelesen. Nun, die Menschen heute müssen zurückgehen und den Geist der Weissagung studieren, weil die Menschen heute genau die gleiche Sachen machen, was Kellogg damals tat. Versucht euch mal zu fragen, war Ellen White eine Trinitarierin? Jeder kann sich diese Frage beantworten. Lest mit mir. Diese Fragen sind zum Nachdenken. Mit anderen Worten, glaubte sie an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist? Wenn ja, warum wagte sie dann, Kellogg dafür zu tadeln, dass er das ans Licht gebracht hatte? Weil das war es, was Kellogg glaubte. Er glaubte an Gott Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Nun, das heißt, das sei eine Häresie. Und war es nun Gott, der sie anwies, Kellogg zu tadeln? Weil sie hat unter Inspiration geschrieben. Wenn das der Fall war, wie konnte Gott sie inspirieren, die Trinität abzulehnen, wenn sie in Wirklichkeit wahr ist? Auf der einen Seite habt ihr hier also Ellen White, die Kellogg verurteilt, an die Trinität zu glauben. Und auf der anderen Seite habt ihr heute Menschen, die sagen, aber Ellen White glaubt an die Trinität. Wisst ihr, was das aus der Prophetin macht? Eine falsche Prophetin. Das ergibt einen Propheten, der zwei verschiedene Dinge sagt. Aber die Menschen denken vielleicht nicht logisch darüber nach, was sie tun. Ellen White konnte nicht verurteilen, was Kellogg lehrte, und dann hingehen und genau das Gleiche lehren. Das ist unmöglich. Was wollte sie aussagen? An Kellogg gerichtet. Deine Ideen sind so mystisch, dass sie die wahre Substanz zerstören und die Gedanken einiger verwirrt werden. Das klingt so, als könnte es heute Licht in den Köpfen einiger geben, die verwirrt waren. Wo waren wir? Hinsichtlich der Fundamente unseres Glaubens. Wenn du deinem Geist erlaubst, so umgeleitet zu werden, wirst du dem Werk eine falsche Ausrichtung geben. Dem Werk, das uns zu dem gemacht hat, was wir sind, Siebenten-Tags-Adventisten. Es ging hier also um die Fundamente unseres Glaubens. Hinsichtlich dessen, was uns zu siebenten Tagsadventisten macht. War das ernst? Es war so ernst, dass Schwester White sagt, es ist eine tödliche Irrlehre. Was wir tun müssen, ist verstehen, ob das, was Kellogg lehrte, die Grundlagen unseres Glaubens gefährdete, die Grundlagen, die uns zu siebenten Tagsadventisten machen. Und wir müssen uns selbst fragen, wir haben ja gesehen, was Kellogg glaubte, was ist es, was zu dieser Zeit als Grundlage betrachtet wurde? Was hat die Kirche damals, die Gemeinde damals gelehrt über diesen Punkt, von dem Schwester White sagt, du gefährdest die Grundlagen unseres Glaubens? Macht das Sinn? Wir müssen uns nun also die Grundlagen aus dieser Zeit ansehen. Was waren die Grundlagen, von denen Ellen White hier sagt, dass Kellogg sich davon entfernen würde? Lasst uns nachsehen. Zum Beispiel in Bezug auf den Heiligen Geist. Weil das ist ja das, was Kellogg gelehrt hat. Ich glaube, der Heilige Geist ist eine Person, weil Schwester White sagt, er ist die dritte Person der Gottheit. Deswegen glaube ich an Gott, den Heiligen Geist. Zusammengefasst, das war seine Begründung. Und das war, worum es ging in seinem Buch. Nun, was hat die Gemeinde damals geglaubt? 1891. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes. Er ist auch der Geist Christi. Uriah Smith Wegener sagt, hier finden wir, dass der Heilige Geist beides ist. Der Geist Gottes und der Geist Christi. Loughborough. Wir lernen von dieser Sprache, dass, wenn wir vom Geist Gottes sprechen, wir in Wahrheit von seiner Gegenwart und Macht sprechen. John Loughborough, 1898. Klingt das für euch so, dass diese Brüder glaubten, dass der Heilige Geist eine Person war, die Gott der Heilige Geist genannt wurde? Nein, sie glaubten, dass der Geist Gottes der Geist Christi ist. Loughborough war da sehr klar. Er ist die Gegenwart und Macht Gottes. Und ist die Gegenwart und Macht Gottes eine unterschiedliche weitere Person außerhalb von Gott? Sicherlich nicht. Das ist eine sehr klare Formulierung hier von Loughborough. Gegenwart und Macht Gottes. Woher glaubt ihr, hatte Loughborough diese Definition? Glaubt ihr, er hat den Geist der Weissagung gelesen damals? Und vielleicht dieses Zitat gelesen von Schwester White, der göttliche Geist, den Erlöser der Welt versprach zu senden, ist die Gegenwart und Macht Gottes. Klingt das für euch nach einer unterschiedlichen weiteren Person? Das ist hier eine Grundlage, die die Kirche zur damaligen Zeit glaubte. Kellogg entfernte sich davon und sagte, hört, der Heilige Geist ist eine Person, es ist Gott, der Heilige Geist. Seid vorsichtig. Um zu vergleichen, was Kellogg damals glaubte und die Grundlage der Kirche war, als Gott den Geist gab, gab er da ein anderes Wesen oder sich selbst? Kellogg lehrte was? Er sagte ein anderes Wesen. Das wie genannt wird? Gott der Heilige Geist. Eine andere Person. Aber die Grundlagen des Glaubens zur damaligen Zeit besagten, dass der Geist in Wahrheit der Geist von Gott und Christus ist. Die Gegenwart und Macht Gottes. Ist er jemand anders oder nicht? Indem er uns seinen Geist gibt, gibt Gott uns sich selbst. Macht sich selbst zur Quelle des göttlichen Einflusses, um der Welt Gesundheit und Leben zu geben. Es ist also sehr deutlich. Wenn wir die Geschichte nebeneinander halten, bedarf es nicht wirklich noch vieler Kommentare. Kellogg entfernte sich von dieser Lehre und er trennte tatsächlich zwischen Gott und seinem Geist, indem er den Geist Gottes zu einem anderen, unterschiedlichen Wesen machte, zu Gott, dem Heiligen Geist. Und er versuchte, den Geist der Weissagung als Unterstützung zu verwenden. Lasst uns sehen, was die Dienerin des Herrn noch über den Geist sagt. Weil sie hat ja Kellogg getadelt, also muss sie selber sehr klar definieren, was sie glaubte, und das hat sie auch getan. Ihr kennt die Aussage, dritte Person der Gottheit, die die Leute heute noch verwenden. Erklärt sie uns, wer diese dritte Person der Gottheit ist? Und das tut sie. Schaut euch das hier mal an. Von 1906. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch taugt nichts. Die Worte, die ich zu euch spreche, die sind Geist und Leben. Christus bezieht sich hier nicht auf seine Lehre, sondern auf seine Person. Die Göttlichkeit seines Charakters. Sehr interessant. Wenn Jesus also von seinem Geist spricht, So sagt Chester White, bezieht er sich hier nicht auf seine Lehre, sondern auf seine Person. Jedoch glauben Menschen heute, dass Jesus sich auf eine andere Person bezog. Seht ihr den Unterschied hier? Der Heilige Geist ist eine Person. Schwester White sagt, die dritte Person der Gottheit. Aber wessen Persönlichkeit ist es? Die Persönlichkeit Christi, das ist es. Kellogg lehrte, dass der Heilige Geist eine dritte andere Person zum Vater und zum Sohn ist. Es liegt sehr nah beieinander, weil es sind beinahe die gleichen Worte, aber es sind zwei unterschiedliche Glaubensansichten. Schwester White sagt, es ist eine tödliche Irrlehre. Also Schwester Whites Version über die Person des Heiligen Geistes besagt hier, das bezieht sich auf die Person Christi, es ist tatsächlich die Göttlichkeit seines Charakters. Eine weitere Aussage. The Southern Work, 1898. Dass Christus sich selbst ihnen offenbaren würde und für die Welt unsichtbar bliebe, war für die Jünger ein Geheimnis. Sie spricht hier über Johannes 14, wo Jesus über den Tröster spricht. Das war also ein Geheimnis für die Jünger. Sie verstanden das nicht. Sie konnten die Worte Christi nicht in ihrem geistlichen Sinn verstehen. Sie dachten an die äußerliche, sichtbare Erscheinung. Sie konnten die Tatsache nicht erfassen, dass die Anwesenheit Christi in sich haben könnten und er daher für die Welt unsichtbar wäre. Sie verstanden nicht die Bedeutung der geistlichen Offenbarung. Wer würde es sein, der bei ihnen wäre? Die Gegenwart Christi. Wir haben vorher gelesen, der Geist ist die Gegenwart von Gott und auch die Gegenwart von Christi. Es ist die besondere Person Christi. Das ist es, was Christus meinte, als er zu den Jüngern sagte, ich werde euch einen anderen Tröster senden. Es ist sein eigener Geist, seine eigene Person, die zu ihnen kommen würde, unsichtbar. Und das war es, was Schwester White als die dritte Person der Gottheit, die Göttlichkeit seines Charakters bezeichnete. Also Kellogg's Glaube ist heute viel vertretener als damals zu seiner Zeit. Während er im himmlischen Heiligtum dient, ist Jesus durch seinen Geist ein Diener auch der Gemeinde auf Erden. Er ist dem sinnlichen Wahrnehmungsvermögen entrückt, aber beim Abschied gegen die Verheißung, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat sich erfüllt. Nun, nach dieser Aussage, wie viele Mittler haben wir? Einen, Christus, aber er vermittelt an zwei verschiedenen Orten. Oben im Himmel, aber auch bei der Gemeinde auf Erden, durch seinen Geist. Nun, heute glauben einige Menschen, dass der Geist eine andere Person ist als Christus, also ein anderer Mittler. Nun, ich glaube nicht, dass wir zwei Mittler haben, weil die Bibel sagt, es gibt einen Gott und es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Christus Jesus. Bei einigen Menschen hat es sich heute durchgesetzt, an zwei Mittler zu glauben, weil sie glauben, dass der Heilige Geist eine andere Person ist als Christus. Sie realisieren nicht, dass, wenn man das so glaubt, man eigentlich die Verbindung durchbrochen hat zwischen uns und Christus, weil er jetzt nicht mehr der einzige Mittler ist. Aber Schwester White sagt, es gibt nur einen, nicht zwei. Und eigentlich sagt sie, so erfüllt Christus sein Versprechen. Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt. Jesus sagt, ich bin mit euch. Review and Herald. 1904. Christus erklärte, dass nach seiner Entrückung seiner Kirche ein krönendes Geschenk senden würde. Den Tröster, der seinen Platz einnehmen würde. Dieser Tröster ist der Heilige Geist, die Seele seines Lebens, die Wirksamkeit seiner Kirche, das Licht und das Leben der Welt. Mit seinem Geist sandte Christus einen abstimmenden Einfluss und eine Kraft, die Sünde hinwegnimmt. Sehr klare Definition. Sie sagt, dieser Tröster, den Jesus versprach zu geben, der Heilige Geist ist, dieser Heilige Geist ist die Seele seines Lebens. Frage, ist die Seele von Jesu Leben eine andere Person als er selbst? Nein, es ist seine ganz eigene Person, seine ganz eigene Persönlichkeit. Und das ist das Problem, das die Menschen heute haben, weil wie kann die Seele des Lebens Christi ein anderes Wesen sein? Wie kann der Heilige Geist Gott der Heilige Geist sein. Wir haben hier ein sehr bizarres Verständnis von dem, was Schwester White gesagt hat, was eine gefährliche Irrlehre ist. Weiter. Der Heilige Geist ist der Tröster als die persönliche Gegenwart Christi in der Seele. Und das ist wirklich das Wort, das Menschen verwirrt. Sie sagt, das ist die persönliche Gegenwart Christi. Wenn Christus zu uns kommt, um uns unseren Geist zu trösten, dann ist das sehr persönlich. Er sendet seine ganz eigene Person, nicht eine andere Person. Es ist er selbst, wie wir in dem Statement gerade gelesen haben. Indem Gott seinen Geist gibt, gibt Gott sich selbst, nicht jemand anderen. Noch ein Beispiel. Das Leben Jesu. Der Herr weiß alles über seine treuen Diener, die um seinetwillen im Gefängnis liegen oder die auf einsame Inseln verbannt werden. Er tröstet sie durch seine eigene Gegenwart, nicht durch jemand anderen. Nun, heute müssen wir praktisch sein in dem, was wir glauben, weil eine Menge Leute gerne eine Menge Stunden mit Argumentieren verbringen und eine Menge Statements auf dieser Seite und eine Menge Statements auf jener Seite. Es wird viel argumentiert, aber wir müssen es praktisch betrachten. Wie funktioniert das in unserem Leben? Wer ist dein Tröster? Ganz praktisch gesprochen, gemäß deiner Theologie. Wer ist dein Tröster? Diese Frage müssen wir beantworten, weil dein Tröster derjenige ist, der dir hilft, die Sünde zu überwinden. Nun, wenn du an die Doktrin glaubst, an die Keller glaubte, die Dreieinigkeit, oder manchmal ist das auch ein Glaube an Tritheismus, an drei Götter. Wir werden das in einem anderen Vortrag ein bisschen genauer betrachten. Wenn du das glaubst an Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist, wer ist dann dein Tröster? Der Heilige Geist, ein anderes Individuum als der Vater und der Sohn, nicht wahr? Es wäre nicht Jesus, es wäre jemand anders. Wenn du aber der Bibel und dem Geist der Weissagung glaubst, was würdest du glauben? Wer ist dann dein Tröster? Lassen wir Ellen White das beantworten. Es gibt keinen Tröster wie Christus, so zärtlich und so wahr. Hier noch eins. Der Heiland ist unser Tröster. Das habe ich überprüft. Oder noch eins. Wenn wir im Glauben auf Jesus schauen, durchbricht unser Glaube den Schatten und wir beten Gott an für seine erstaunliche Liebe, dass er uns Jesus den Tröster gab. Nun, das ist eine Erklärung, die sehr selten heute verwendet wird. Jesus der Tröster. Die Menschen glauben, dass nicht Jesus der Tröster ist, sondern Gott der Heilige Geist. Sie zollen jemand anderem als Christus Anerkennung, obwohl es in Wahrheit Christus ist, der Tröster ist. Was für ein trauriger Zustand. Wisst ihr, Jesus ist unser Tröster und wir geben jemand anders die Anerkennung, Gott dem Heiligen Geist. Und wenn jemand kommt, um uns zu korrigieren, dann sagen wir, oh, das ist eine sehr gefährliche Doktrin. Nein, es ist nicht gefährlich zu glauben, dass Jesus dein Tröster ist. Es ist gefährlich zu glauben, es wäre jemand anders. Weil Jesus der Einzige ist, der versucht wurde und überwand. Was für einen Trost würdet ihr von jemandem erhalten, der nicht im Fleisch kam, der nicht versucht wurde, genau wie wir, der nicht in der Lage ist, uns beizustehen, wenn wir versucht werden? Das wäre nicht sehr tröstlich, richtig? Hier ist Jesus, der auf die Erde kam, der 32 Jahre lang lebte und alles erlebte, was wir erleben müssen. Und dann verließ er uns und hat uns jemand anderen geschickt? Warum hat er dann so lange gewartet? Warum hat er ihn nicht schon von Anfang an geschickt? Das ist der Grund, warum der Geist der Weissagung sagt, der Heilige Geist ist das Leben Christi. Und er hat die Erfahrung von all diesen Versuchungen. Also seid vorsichtig, welchen Tröster ihr annehmt. Und wir sollten uns hier eine Frage stellen. Warum sind wir heute so schwach? Und das ist etwas, was heutzutage einige Leute manchmal nicht zugeben wollen. Aber wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, werdet ihr herausfinden, dass die Kirchen heute sehr schwach sind und geistliche Dinge sehr winzig sind und nicht so, wie sie sein sollten. Und man will das vielleicht nicht so zugeben, aber wenn wir wirklich ehrlich darüber nachdenken werden, werden wir merken, dass dem so ist. Habt ihr euch hier gewundert, warum diese Dinge sich unter dem Volk Gottes so befinden? Ich habe mich oft gewundert, warum sind die Kirchen so schwach? Warum ist das so? Warum sind wir noch auf dieser Erde? Warum, wo wir doch schon im Himmel sein sollten? 160 Jahre nach 1844. Hier gibt es eine Antwort von Schwester White. Der Grund, dass die Kirchen so schwach und kränklich sind und im Begriff zu sterben, ist der, dass der Feind Einflüsse entmutigender Natur auf zitternde Seelen geladen hat. Er hat versucht, Jesus als den Tröster aus ihrer Sicht auszuschließen. Als einer, der tadelt, der warnt, der ermahnt, indem er sagt, dies ist der Weg, auf dem geht. Was hat der Teufel versucht, um die Kirchen zu schwächen? Jesus als unseren Tröster aus dem Blick zu schieben. Und was gibt er uns? Einen anderen Tröster. Und dieser Tröster kursiert heute unter welchem Namen? Gott, der Heilige Geist, eine andere Person als Christus. Ich habe Leute gefragt, Bibelstudenten, und ich sagte ihnen, wer ist euer Tröster? Ist Jesus euer Tröster? Nein, es ist der Heilige Geist. Und was sie meinen, dass es jemand anderes ist. Das ist einer der Gründe, warum wir so schwach und kränklich sind und im Begriff zu sterben, weil Satan damit erfolgreich war, Jesus weitgehend als unseren Tröster aus unserem Blickfeld zu schieben. Die Menschen glauben nicht, dass Jesus der Tröster ist. Sie glauben, es sei jemand anders. Nun, lasst uns betrachten, wie Schwester White das identifiziert hat. Lasst uns zurückgehen zum Alpha, weil sie sagt ja, dass Omega würde folgen, wenn die Warnungen zum Alpha nicht befolgt werden würden. Das Alpha hat welchen Punkt betroffen? Gemäß Kellogg, der alle Dinge in eine Frage zusammenfasste, ist der Heilige Geist eine Person. Nun, das Omega heute greift nicht nur den Glauben an und verursacht nicht nur Verwirrung über den Heiligen Geist, sondern auch Verwirrung über den Sohn Gottes. Wir können Gott nur dafür danken, dass Ellen White zu der Zeit lebte und die Lehre Kelloggs prüfte, aber sie sagte, hört, das Omega wird kommen, und so wie das Alpha am Anfang des griechischen Alphabets steht und das Omega am Ende, so kommt, ja, keiner von den Predigern hat das kommen sehen. Heute müssen wir untersuchen, was die Grundlage des Glaubens hinsichtlich des Sohnes Gottes war. Denn das ist ein Thema, das heute unter Gottes Volk ebenso in Verwirrung gerät. Es gibt viele verschiedene Lehren über den Sohn Gottes. Wir müssen betrachten, was ist die Grundlage, und dann werden wir die Entfernung von der Grundlage verstehen und die Verbindung zwischen dem Alpha und dem Omega im Heiligen Geist. Und das volle Verständnis über den Heiligen Geist wirkt sich auf das Verständnis darüber aus, wer Jesus ist. Lasst uns mal auf dieses Zitat von James White schauen. Der Vater war in der Hinsicht größer als der Sohn, dass er zuerst da war. Der Sohn war in der Hinsicht gleich mit dem Vater, dass er alle Dinge vom Vater erhielt. Klare Aussage, braucht gar keinen weiteren Kommentar. Das war ihr Glaube bezüglich des Sohnes Gottes, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Heute sagen die Menschen, das ist eine Irrlehre. Oh, du glaubst, Jesus ist der Sohn Gottes? Oh, das ist gefährlich, Bruder. Schauen wir mal, John Andrews, was er dazu zu sagen hat. Und als dem Sohn Gottes wäre er davon auch ausgeschlossen, weil er Gott zum Vater hatte und hatte an einem Punkt in der Ewigkeit der Vergangenheit einen Anfang seiner Tage. Das war also der Glaube bezüglich des Sohnes Gottes. Er ist wirklich geboren, sein Vater ist wirklich der Vater. Und Christus hat wirklich alle Dinge von seinem Vater erhalten. Weil dieser Glaube wird heute angegriffen von etwas, das auch Gott der Sohn genannt wird. Wir hatten einen Gott der Heilige Geist. Nun haben wir einen sehr geläufigen Begriff, und das heißt Gott der Sohn. Und der Geist der Weisung hat beides nie verwendet. Das müssen wir hier betonen. Hier haben wir J.H. Wegener. Das ist der Vater von dem jüngeren Wegener, Elliot. der 1888 mit Jones die Botschaft von Gerechtigkeit durch Glauben präsentierte. Und er sagt hier etwas zu Tritheismus. Schaut mal, was er sagt. Gedanken über die Taufe. Es gab sehr früh einige, die die Doktrin der Trinität im Tritheismus vertreten, in den frühen Jahrhunderten. Und anstatt drei göttliche Personen unter der Wirtschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Wesen einbrachten, nebeneinander, in Übereinstimmung miteinander, von selbst entstanden, zu drei absoluten und unabhängigen Grundsätzen gemacht, ohne irgendeine Beziehung von Vater und Sohn, was eindeutig der Vorstellung von drei Göttern entspricht. Sehr deutlich. Wenn ihr drei nebeneinander, drei gleichwertige Wesen einbringt, alle aus gleicher originaler Quelle, dann, wenn ihr diese Beziehung zwischen Vater und Sohn dadurch zerstört, dann endet ihr bei drei Göttern. Das haben unsere Pioniere diesbezüglich gelehrt. Aber viele Leute denken, dass die Pioniere nur gegen die katholische Trinität gewesen seien und dass sie nicht gegen die Trinität, an die wir heute glauben, gewesen seien. Habt ihr das schon mal vorher gehört? Hier sehen wir, dass die Pioniere sich gegen alle Formen der Trinität widersetzten, die drei Götter waren, inklusive Tritheismus, inklusive dem Glauben an zwei göttliche Wesen, die nicht in einer Beziehung wie Vater und Sohn zueinander standen. Also mit anderen Worten, wenn ihr sagt, die Vater-Sohn-Beziehung ist nur eine Metapher oder nur symbolisch oder nur prophetisch oder nur ein Rollenspiel, ihr endet bei drei Göttern. Ihr glaubt wie Kellogg an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Die Pioniere haben nicht nur die katholische Trinität zurückgewiesen. Das haben sie schon auch. Also sie haben alle Formen der Dreieinigkeit zurückgewiesen. Es gibt heute viele, die sagen, oh, wir glauben nicht an die Dreieinigkeit. Wir glauben an die Gottheit. Und wenn sie dann Gottheit definieren, dann sagen sie, sie glauben an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Nun, Loughborough in Objections to the Trinity, er sagt hier, warum er sie ablehnt. Erstens, es ist wider den natürlichen Sinn, es ist entgegen der Schrift und drittens, sein Ursprung ist heidnisch und erfunden. Es ist nicht in Harmonie mit dem natürlichen Sinn, von drei Wesen zu sprechen und eins entspricht drei oder wie es einige ausdrücken, Gott den dreieinigen Gott zu nennen oder Drei-Eins-Gott. Wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist jeder einzelne Gott ist, dann wären es drei Götter, weil dreimal nicht eins nicht eins ist, sondern drei. Und das ist sehr logisch. Da kriegt man ein sehr großes Problem mit dem ersten Gebot, in dem es heißt, dass man keine anderen Götter neben ihm haben soll. Dann habt ihr wirklich ein Problem, das miteinander in Einklang zu bringen. Ja, das war 1861. Hier haben wir noch was von Wegener, dem Sohn von J.H. Wegener. Lasst uns mal sehen, was er sagt bezüglich des Sohnes Gottes. Aber beachtet bitte, dass ihr in diesen Schriften seht, dass sie alle an das Gleiche glaubten. Das war die gemeinsame Grundlage. Signs of the Times, 1889. Während beide die gleiche Natur haben, ist der Vater aber zeitlich der Erste. Er ist auch in der Hinsicht größer, dass er keinen Anfang hatte, während Christi Persönlichkeit einen Anfang hatte. Warum? Weil Christus von seinem Sohn, von seinem Vater gezeugt wurde. Er ging aus dem Vater hervor. Wegener sagt hier, dass beide dieselbe Natur haben. Mit anderen Worten, glaubt er an die Göttlichkeit Christi? Ja, das tat er. Heute sagen Leute, dass wenn man sagt, Jesus wäre der Sohn Gottes, dann würde man nicht an die Göttlichkeit Christi glauben. Was für eine armselige Darstellung. Jesus ist der Sohn Gottes. Wenn er aus irgendeinem Material ist, dann ist das Göttlichkeit. Wegener sagt das auch. Schaut, sie haben die gleiche Natur, wir können das nicht leugnen. Aber er ist immer noch der Sohn Gottes. Wir können das auch nicht leugnen. Leute heute versuchen, die Göttlichkeit Christi zu wahren, indem sie tatsächlich leugnen, dass er der Sohn ist. Das ruft ein sehr ernstes Problem hervor, weil wenn Jesus nicht der gezeugte Sohn seines Vaters ist, hat er nicht die göttliche Natur geerbt. Woher hat er sie dann bekommen? Nun, wenn er sie aus eigenem Recht hat, dann hast du gerade zwei Götter erschaffen, beziehungsweise drei. Der Beweis für die Göttlichkeit Jesu ist seine Sohnschaft. Er hat alles von seinem Vater geerbt. Er hat genau die gleiche Natur wie sein Vater. Das ist das, was er auch sagt in seinem Buch Christus und seine Gerechtigkeit. Es gab eine Zeit, als Christus von Gott ausging, aus des Vaters Schoß. Diese Zeit reicht jedoch so weit zurück in die Ewigkeit, dass sie für begrenzte menschliche Fassungskraft praktisch ohne Anfang ist. Nun, diese beiden Statements scheinen sich fast zu widersprechen, weil zuerst sagt er, die Persönlichkeit Christi hat einen Anfang, aber dann sagt er, seht ihr, das geht so weit zurück, dass es praktisch ohne Anfang ist. Diese Aussagen widersprechen sich nicht, sie harmonisieren. Sie zeigen, dass dieser Glaube an dieses Ereignis, dass es so weit zurückliegt, es geht über unsere menschliche Einschätzung und Verständnis hinaus. Das kann nicht beziffert werden, sagt der Geist der Weissagung. Praktisch gesprochen ohne Anfang, weil es so weit zurückliegt. Aber leugnet nicht die Tatsache, dass es tatsächlich dieses Ereignis gab. Es gab einen Punkt, an dem Christus gezeugt wurde. Das ist es, was die Pioniere sagen. Nun, viele sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber der Geist der Weissagung stimmte damit nicht überein, was sie alles über Jesus lehrten. Nun, hat sie zugestimmt oder nicht? Schon allein der Fakt, dass sie gemeinsam in die Gemeinde gingen, sollte uns einiges sagen, aber okay, das reicht manchen nicht aus. Dann schauen wir uns mal solide Beweise an. Hier haben wir eine Aussage auch wieder aus Christus und seine Gerechtigkeit und schaut mal, was er hier sagt. Die Engel sind ebenso wie Adams Söhne Gottes durch die Schöpfung. Christen sind Gottes Söhne durch Adoption, aber Christus ist der Sohn Gottes durch Geburt. Deshalb ist Christus das genaue Ebenbild seines Vaters. Sehr klar. Das war 1890. Lasst uns jetzt mal eine Aussage aus dem Geist der Weissagung schauen, 5 Jahre nachdem Wegener das hier geschrieben hat. Schauen wir mal, was sie schreibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Nicht einen geschaffenen Sohn wie die Engel, nicht einen adoptierten Sohn wie der bekehrte Sünder, sondern einen gezeugten Sohn, das genaue Ebenbild seines Vaters. Die Sätze sind bunt markiert, damit ihr das vergleichen könnt. Denkt ihr, dass diese beiden Autoren womöglich dieselben Dinge über Christus glaubten? Eventuell. Wo sie doch genau die gleichen Worte benutzen, nicht wahr? Und es ist interessant, dass Wegener das 5 Jahre früher schrieb. Es ist sehr gut möglich, dass Ellen White das Buch gelesen hat. Weil sie benutzt hier fast genau die gleichen Wörter. Er sagt, die Engel sind geschaffene Söhne. Hier, sie sagt, Jesus ist kein geschaffener Sohn wie die Engel. Wegener sagt, Christen sind die Söhne durch Adoption. Sie sagt, er ist auch nicht ein adoptierter Sohn wie der bekehrte Sünder. Wegener sagt, Christus ist der Sohn Gottes durch Geburt. Schwester White sagt, gezeugter Sohn, das genaue Ebenbild des Vaters. Das sagt uns was? Dass das Wort geboren, geschaffen bedeutet? Weil das sagen einige, oh, du sagst, Christus wurde geschaffen. Und wenn ihr im Wörterbuch nachseht, was gezeugt bedeutet, findet ihr genau das, was Wegener hier aussagt. Es bedeutet Geburt, nicht geschaffen. Und wenn ihr hier auf das schaut, was Schwester White hier sagt, dann seht ihr, dass sie hier eine Unterscheidung macht zwischen gezeugt und geschaffen. Also sei vorsichtig, wenn du sagst, gezeugt bedeutet geschaffen, weil die göttliche Inspiration macht ja einen Unterschied zwischen gezeugt und geschaffen. Denn am Anfang dieser Aussage steht, er ist nicht ein geschaffener Sohn, sondern ein gezeugter Sohn. Also verwirrt nicht Gottes Volk, indem er sagt, gezeugt ist geschaffen, wenn der Geist der Weissagung hier eine klare Unterscheidung macht. Ihr macht hier ein, gebt falsches Zeugnis, also seid vorsichtig. Weil die Leute wollen gerne argumentieren und gewinnen durch Argumente. Und es ist sehr abschreckend, wenn man sagt, oh, ihr lehrt, dass Jesus geschaffen wurde. Und das wird dann von vielen gesagt, aber nein, das ist nicht, was wir sagen. Die Bibel sagt, er ist gezeugt, und die Prophetin sagt, das unterscheidet sich von geschaffen. Also seid vorsichtig damit, was ihr wiedergibt. Jesus ist der Sohn durch Geburt, nicht geschaffen. Sehr klare Unterscheidung. War sie also Trinitarierin, Schwester White, oder Tritheistin? Denn wenn wir diese Beweise bringen, dann sagen manche Leute, halt mal, Kellogg hatte jene Haltung, aber heute haben wir sehr klare Schriften im Geist der Weissagung, dass er tatsächlich in Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist glaubte, ein Trio von individuellen göttlichen Wesen. Und sie haben einige Aussagen und sie denken, dass das unterstützen würde, was sie sagen. Nun, lasst uns mal ein paar Aussagen lesen. Und behaltet im Hinterkopf, würde das eine Person schreiben, die an drei individuelle Wesen glaubt, dass Gott aus drei individuellen Wesen besteht. Das ist aus Youth Instructor 1897. Von aller Ewigkeit her gab es eine völlige Einigkeit zwischen Vater und Sohn. Sie waren beide fast identisch. Zwei Individuen, einig im Geist und im Herzen und im Charakter. Hier haben wir eine Aussage, die Vater, Sohn und Geist erwähnt. Es besagt, dass Vater und Sohn wie viele waren? Zwei. Beide fast identisch. Was bedeutet das? Sie sind nicht haargenau identisch. Sie sind fast identisch. Und dann sagt sie weiter, zwei Individuen, einig im Geist. Einig im Geist. Erinnert euch, dass wir lasen, was die Pioniere sagten. Der Heilige Geist ist tatsächlich der Geist des Vaters und der Geist Christi. Mit anderen Worten, sie teilen sich einen Geist. Und der Geist, das bedeutet nach der Bibel Leben. Also es ist die Person Gottes, die Personalität Gottes. Wir sehen also, der Heilige Geist wird nicht gelehrt als Individuum wie Vater und Sohn. Es ist nur ein Zitat, aber schauen wir uns einfach noch eins an. Nun, das ist aus dem großen Kampf und das sollte jeder schon gelesen haben. Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit dem ewigen Vater, eins in Natur, eins in seinem Wesen und eins in seinem Vorhaben, das einzige Wesen im ganzen Weltall, das mit allen Ratschlüssen und Absichten Gottes vertraut war. Nun, das ist sehr deutlich. Jesus ist das einzige Wesen im ganzen Weltall, das mit allen Ratschlüssen Gottes vertraut war. Wenn ihr glaubt, dass der Heilige Geist ein Wesen ist, wie der Vater und Sohn, wie kann es sein, dass dieses Wesen nicht mit allen Ratschlüssen Gottes vertraut ist? Könnte es vielleicht sein, dass es nicht ganz akkurat ist, was ihr glaubt? Ja, das ist gut möglich, weil hier wird gesagt, dass nur wie viele in den Ratschluss schauen können? Zwei, Vater und Sohn. Der Vater und der Sohn teilen denselben Geist. Aber wenn ihr nicht glaubt, dass der Heilige Geist genauso ein Individuum ist, wie der Vater und der Sohn, dann glaubt ihr wahrscheinlich, dass der Geist die Gegenwart und Kraft Gottes ist. Es ist seine eigene persönliche Gegenwart, durch die er uns tröstet. Und viele haben ein Problem und sagen, oh, du sagst einfach, es gibt keinen Heiligen Geist dadurch, wenn es nicht Gott der Heilige Geist ist. Nun, wie kann irgendjemand behaupten, dass es keinen Heiligen Geist gibt, wenn er an die Bibel glaubt? Nun, es gibt einfach ein falsches Verständnis vom Heiligen Geist und ein richtiges. Es gibt, und das, was Kellogg gelehrt hat, das war ein falsches Verständnis und das ist das, was oft gelehrt wird, dass der Heilige Geist ein eigenes Individuum ist. Das richtige Verständnis beinhaltet, dass es einen Heiligen Geist, das ist der Geist Gottes und der Geist Christi, die persönliche Gegenwart der beiden. Schauen wir uns noch ein Statement an. Youth Instructor, der Vater und der Sohn allein sind zu erhöhen. Das ist klar. Wenn alleine der Vater und der Sohn erhöht werden sollen, was soll man mit dem Heiligen Geist tun? Menschen heute sind sehr inkonsequent mit ihrem Glauben. Sie glauben an Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Also wenn man Gott anbetet, dann betet man wen an? Vater, Sohn und Heiligen Geist. Man erhöht Vater, Sohn und Heiligen Geist, aber der Heilige Geist inspirierte diese Aussage und sagt euch, der Vater und der Sohn allein sind zu erhöhen. Ihr seht, der Geist ist die Inspiration hinter diesen Aussagen, die wir hier lesen. Der Heilige Geist, Der Heilige Geist weiß, wer das ist. Wenn also Vater und Sohn alleine zu erhöhen sind, dann habt ihr ein ernsthaftes Problem, weil ihr nun mit dem Heiligen Geist Anbetung vorenthaltet, von dem ihr glaubt, dass er ein göttliches Individuum ist, genau wie Vater und Sohn. Aber ihr könnt ihn nicht anbeten, weil die Inspiration sagt, dass man das nicht tun soll. Noch ein Zitat. Zeugnisse Band 8. Gott ist der Vater Christi, Christus ist der Sohn Gottes. Christus erhielt eine hohe Stellung, er wurde dem Vater gleichgestellt. Alle Ratschlüsse Gottes sind seinem Sohn erschlossen. Klingt das wie eine Aussage, die eine Person machen würde, die an die Dreieinigkeit oder Tritheismus glaubt? Glauben die Leute heute, dass Gott wirklich der Vater Christi ist und Christus der Sohn Gottes? Schaut mal, sie wiederholt das hier fast auf einem kindlichen Niveau. Sie sagt dieselben Worte nochmal rückwärts. Hört zu, es ist ganz einfach. Gott ist der Vater Christi, Christus ist der Sohn Gottes. Ganz einfach. Nicht nötig, hier verwirrt zu sein. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die da sehr verwirrt sind. Und das ist sehr traurig, weil es heißt, Christus wurde eine hohe Stellung gegeben. Er wurde dem Vater gleichgestellt. Wie viele Menschen glauben das heute, die an die Dreieinigkeit glauben? Es wird hier gesagt, gemäß der Inspiration, Christus wurde eine hohe Stellung gegeben. Er wurde dem Vater gleichgestellt. Und das war, bevor er auf die Erde kam. Einige Leute sagen, ja, das war, nachdem er zurück in den Himmel gegangen war. Wenn du dieses Zitat im Kontext liest, es geht hier um die Zeit im Himmel, noch bevor er auf die Erde gekommen war. Lass uns mal sehen, noch ein deutliches Zitat. Das einzige Wesen, das eins war mit Gott, lebte das Gesetz in Menschlichkeit, abstammend vom niederen Leben eines gewöhnlichen Arbeiters, und schuftete an der Hobelbank mit seinen irdischen Eltern. Das ist Christus. Und sie sagte, Christus ist das einzige Wesen, das eins war mit Gott. Aber ihr glaubt, da gibt es noch ein anderes. Das ist gefährlich, weil sie sagt, das einzige Wesen. Aber wir wissen, es gibt ein anderes Wesen, das auch gleich sein wollte mit Vater und Sohn. Da gibt es in der Tat jemand anders. Aber er soll es nicht sein und er verlor seinen Platz im Himmel, weil er versuchte, das dort mit Gewalt zu erreichen. Wir sollten ja also sehr vorsichtig sein, weil, ja, sie hat das schon in Bezug auf Kellogg, hatte sie schon damit zu tun und sie hat gesagt, Bruder, das war nicht das, was ich meine. Und nun, sie ist nun im Grab, aber wir haben noch ihre Schriften. Jetzt mal eine Prophezeiung in Bezug aufs Omega. Wir haben das Alpha angeschaut, die Geschichte. Wir haben uns die Grundlagen angesehen, die umgebenden Doktrinen, die Einfluss gehabt haben könnten und Verwirrung verursacht haben können. Schauen wir uns das mal an. Der Feind der Seelen hat alles daran gesetzt, die Erwartung zu wecken, es müsse eine große Reformation unter Siebenten-Tags-Adventisten kommen. Und diese Reformation werde darin bestehen, die Lehren aufzugeben, die Säulen unseres Glaubens sind, und uns völlig neu zu organisieren. Was würde geschehen, wenn es zu dieser Reformation käme? Die Glaubensgrundsätze, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen vermittelt hat, würden aufgegeben werden. Unser Glaube würde sich verändern. Wusstet ihr, dass ihr noch ein Siebenten-Tags-Adventist sein könnt, wenn ihr eine andere Religion habt, als die Gott eingesetzt hat? Sie hat gesagt, der Glaube würde sich ändern. Wie glaubt ihr, würde die neue Religion genannt werden? Wie würde der Teufel diese neue Religion nennen? Nun, er würde es einfach Siebenten-Tags-Adventisten nennen. Oh, wie einfach. Wir verändern die Religion, aber wir behalten das gleiche Label. Was für eine Verwirrung. So einfach, wie man die Religion wechseln kann, so einfach ist es, die Götter zu wechseln. Die Grundlagen unserer Arbeit der letzten 50 Jahren würden als Irrtum betrachtet werden. Nun, die Leute sagen, die Pioniere lagen alle falsch. Heute haben wir die Wahrheit. Wir sind vorangeschritten. Ja, das ist großartig, denn der Geist der Weissagung hat vorhergesagt, dass wir das tun werden. Aber sie sagt, dass wir das von dem Feind unserer Seelen ihm zu verdanken haben. Wir sollten hier sehr vorsichtig sein. weiter. Sie sagt, eine neue Organisation würde entstehen. Ganz neue und andersartige Bücher würden geschrieben werden. Wir haben ein neuartiges Buch gelesen. Welches Buch war das? The Living Temple. Jetzt sprechen wir über das Omega und sie sagt, diesmal wird es neue Bücher geben. Nicht nur ein Buch, sondern viele Bücher. Ja, es wird so tiefgreifend sein, dass es viele Bücher dazu geben wird. Man würde niemandem gestatten, sich der neuen Bewegung in den Weg zu stellen. Ihre Führer würden verkünden, Tugend sei besser als Untugend, aber da sie Gott abgeschafft haben, sehr interessant, würden sie sich auf menschliche Kraft verlassen. Ohne Gott jedoch ist menschliche Kraft wertlos. Sie würden auf Sand bauen und Sturm und Unwetter würden ihr Bauwerk hinwegfegen. Ja, wir haben hier eine Prophezeiung, dass sich vom Fels entfernt wird und auf Sand gebaut wird. Und es werden neue Bücher geschrieben und die Religion wird geändert. Lasst uns einige Beispiele betrachten von diesen neuen andersartigen Büchern, die heute immer aktueller geschrieben werden, von denen Schwester White spricht. Hier sind Beispiele. Questions on Doctrines. An Doctrine in den 50ern kam das raus, wenn ihr das öffnet, werdet ihr etwas über die Dreieinigkeit lernen. Genau das, was Kellogg lehrte. Dann wurde es ein bisschen aktualisiert. Hier ein anderes Buch, The Trinity. Das ist ein Buch von einigen Doktoren von der Andrews Universität. Drei Doktoren. Und es spricht über die Doktrin der Trinität. Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Noch ein Buch, das im Offshoot Adventismus vielleicht etwas bekannter ist. Defending the Godhead. Gleiche Problem, unterschiedliche Namen. Diesmal wird es nicht Trinität genannt, sondern Gottheit. Ja, das ist auch so ein Kniff, wenn man einfach unterschiedliche Begriffe verwendet, aber ja, doch das Gleiche verwendet, meint. Schwester White sagt uns, warum Satan das versucht, was er tut. Sie schreibt, Satan ist entschlossen, den Menschen die Augen vor der Liebe Gottes zu verschließen, die ihn veranlasste, seinen eingeborenen Sohn zu opfern, um dieses verlorene Geschlecht zu retten, denn es ist allein die Güte Gottes, die den Menschen zur Umkehr führt. Satan macht also einen endgültigen Angriff auf den Sohn Gottes. Und er beginnt damit nicht heute, 2007. Er hat damit vor langer Zeit begonnen. Er hat das vom Himmel aus begonnen. Lass uns mal sehen, was Satan im Himmel getan hat im Hinblick auf den Sohn Gottes. Engel wurden aus dem Himmel vertrieben, weil sie nicht in Übereinstimmung mit Gott arbeiteten. Sie fielen aus ihrer hohen Stellung, weil sie erhöht werden wollten. Sie waren dazu übergegangen, sich selbst zu erhöhen, und sie vergaßen, dass die Schönheit ihrer Person und ihres Charakters vom Herrn Jesus kam. Aus diesem Grund verschleierten die gefallenen Engel diesen Fakt, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes war, und sie kamen überein, dass sie Christus nicht dienen würden. Wer war der Anführer dieser Engel? Luzifer. Und Luzifer war entschlossen, sie von dieser Liebe abzutrennen. Luzifer begann die Tatsache anzugreifen, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist, bereits vom Himmel aus. Sie sagt hier, aus diesem Grund wollten die Engel das verschleiern, dass Christus der eingeborene Sohn Gottes war. Nun, einige Menschen glauben, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes wurde, als er in Bethlehem zur Welt kam. Aber wie soll man dann diese Aussage lesen? Das ist im Himmel. Und es sagt, dass es im Himmel eine Tatsache ist. Diese Tatsache wollen die Engel verschleiern. Was bedeutet verschleiern? Sie wollen es verdecken. Sie wollen es verstecken. Die Tatsache verstecken, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist. Kannten die Engel die Wahrheit? Ja. Und sie wollten diese Tatsache verstecken. Es ist interessant, dass hier ausgesagt wird, dass es eine Tatsache ist. Keine Prophezeiung, keine Metapher, kein Symbol, kein Rollenspiel. Nichts von all dem. Eine Tatsache. Wenn ihr diese Tatsache akzeptiert, dann erkennt ihr, was heute wirklich geschieht. Lasst uns in diesem Licht sehen, ob Luzifer immer noch diesen Angriff macht gegen den Sohn Gottes. Der Geist der Weissagung besagt, dass er fest entschlossen ist, dass wir nicht sehen sollen, dass Gott uns seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. In diesem Buch Defending the Godhead schauen wir mal, was hier steht. Christus war immer der Sohn Gottes und es gab niemals eine Zeit, in der er aus dem Vater hervorkam. Diese Aussage dient der Lösung der Probleme über die Sohnschaft Christi. Versucht Luzifer, die Tatsache zu verschleiern, dass Christus der Sohn Gottes ist? Das tut er. Wenn Jesus nie gezeugt wurde, dann ist ihm das gelungen. Und hier ist der Knackpunkt. Das ist nun ein Punkt, wo man sich wirklich wundern muss, dass Menschen, die so etwas lesen, es nicht erkennen. Gleiches Buch. Das zweite Problem. Was war das erste Problem? Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Damit werden sie fertig, indem sie es leugnen. Problem 2. Dass es drei in der Gottheit gibt. Es ist schwierig, sich mit drei Führern zu identifizieren. Denk einen Moment darüber nach. Zum Beispiel, wie würden gefallene Menschen mit dem Gebet zu drei Göttern umgehen? Es bedurfte also eines speziellen Musters, sodass die Menschen einen souveränen Gott als Herrn betrachten würden. Hier wird zugegeben, dass sie an drei Götter glauben. Ganz ehrlich, ich finde es so ironisch hier. Ich dachte, dass so etwas in der Sabbatschule behandelt wird. Da muss man sich wirklich fragen. Man sagt, drei Götter anbeten ist falsch, wir beten nur einen Gott an und dann habt ihr Leute, die sagen, das ist eine Heresie, das ist eine Irrlehre. Und sie sagen hier, ja, es sind eigentlich drei Götter. Und ja, die Pioniere waren da sehr klar. Der Glaube an drei Götter ist ein falscher Glaube. Das ist eine Variation der Doktrin der Trinität. Die drei sind nicht miteinander verwandt. Der Sohn ist nicht wirklich ein Sohn. Das nächste Problem ist, man hat drei göttliche Wesen. Dieses Buch versucht das Problem zu lösen, ja, dass sie einfach sagen, ja, nur ein Wesen will angebetet werden, die anderen dann halt nicht, um das irgendwie mit der Bibel zu harmonisieren, aber es ist absolut unmöglich. Hier, Schwester Weitz sagt etwas sehr deutlich. Es gibt keinen Platz für Götter im Himmel oben. Dafür gibt es keinen Platz. Das sollte eigentlich klar sein für alle. Gott ist der einzig wahre Gott. Er füllt den ganzen Himmel. Diejenigen, die sich seinem Willen unterwerfen, werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf der Stirn derer stehen, die rein und heilig sind. Also unsere Leute lehren, dass es drei Götter gibt und Ellen White sagt, hört mal, da sind keine Götter oben im Himmel. Gott ist der einzig wahre Gott. Von wem spricht sie? Gott dem Vater. Johannes 17, Vers 3 sagt, dass sie den allein wahren Gott erkennen. Und dann sagt sie, sein Name ist an ihren Stirnen. Und in Offenbarung 14, 1 heißt es, die 144.000 haben den Namen des Vaters an der Stirn. Sie sagt, es gibt da oben keine Götter. Gott, der Vater, das ist der allein wahre Gott. Ich habe vorher gesagt, Gott ist der Vater von Christus und Christus ist der Sohn Gottes. Okay, lasst uns sehen, erinnert euch, wir lassen die Aussage, nur um hier die Zusammenhänge zu verdeutlichen, wir lassen also vorhin die Aussage, das ganze Problem hinsichtlich des Alphas ist, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und Kellogg hat gesagt, warum ist das so? Weil die Bibel von einem Er spricht und weil Schwester White von der dritten Person der Gottheit spricht. Nun schaut, wie das Omega das wieder aufgreift. Schwester White sagt, Living Temple enthält das Alpha dieser Theorien. Ich wusste, dass schon bald das Omega folgen würde und ich zitterte um unser Volk. Lasst uns sehen, was ausgesagt wird. Gleiches Buch. Es ist von höchster Bedeutung, dass Sie, Ellen White, in diesem Abschnitt immer vom Heiligen Geist als einer Person spricht, als einer vollkommen göttlichen Person. Und sie spricht nicht ein einziges Mal von es. Haben wir diese Argumentation schon irgendwo gelesen? Ja, wenn wir es jetzt hier nebeneinander legen, dann sollte es offensichtlich werden. Schwester White sagt, das Alpha war eine tödliche Irrlehre, das Omega wird kommen. Und Bücher einer neuen Art würden kommen über das Omega. Und es ist interessant, dass Omega exakt die gleichen Argumente benutzt wie das Alpha. Genau die gleichen Aussagen, um die gleiche Doktrin damit zu stützen. Wenn das nicht offensichtlich ist, dann lasst uns etwas anderes ansehen. Weil einige Leute heutzutage leider so tief schlafen, dass sie erstmal kräftig durchgeschüttelt werden müssen, bevor sie aufwachen. Lasst uns ein anderes betrachten. Gleiches Buch, Seite 171. Beide, die Bibel und der Geist der Weissagung, besagen, dass es einen Heiligen Geist gibt, dass er eine tatsächliche Person ist und dass er die dritte Person der Gottheit ist. Genau die gleiche Argumentation. Dieses Buch geht davon aus, dass wir, die wir glauben, dass der Heilige Geist der Geist Gottes ist, nun ja, sie glauben, dass wir nicht an einen Heiligen Geist glauben, aber wenn man unsere Literatur liest, dann wird man feststellen, dass das nicht stimmt. Wir glauben an den Heiligen Geist. Hier habt ihr es. Aber wir glauben nicht, dass der Heilige Geist ein individuelles Wesen ist wie der Vater und der Sohn. Die persönliche Anwesenheit Gottes, die persönliche Anwesenheit Christi. Wir fanden zuvor, dass sie an was glauben? An drei Götter. Und sie verwenden genau die gleichen Argumente, die Kellogg verwendete, um genau die gleiche Lehre zu stützen. Nun, wir können spekulieren, was das Omega sein könnte. Ihr könnt sagen, die neue Theologie, das ist die feste Bewegung, dies und das. Aber wenn man sich das Alpha anschaut und die Warnungen zum Alpha, dann kann man das Omega gleich vor seinen Augen sehr schnell identifizieren. Wir schauen uns noch was an. Kellogg lehrte, das haben wir gerade schon gelesen, er glaubte an Gott, den Vater, Gott, den Sohn, Gott, den Heiligen Geist. Nun, folgt das Omega seinem Alpha? Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist sind jeder ewig und eins in ihrer Natur und in ihren Absichten, aber nicht als eine einzige Person. So eine Aussage wäre in völliger Übereinstimmung mit der Bibel, dem Geist der Weissagung. Erinnert ihr euch, was damals in jenen Tagen jemand sagte? Ellen White sagte, entschuldige Bruder, nein, Gott möge nicht zulassen, dass diese Meinung Oberhand gewinnt. Meine Schriften unterstützen das nicht. Und hier nochmal, genau das Gleiche. Das ist interessant. Schwester White sagt, es werden Aussagen aus ihren Schriften verwendet, um diesen Glauben zu untermauern. Und die Leute sagen, oh, hier alles voll mit Zitaten aus dem Geist der Weissagung, das muss richtig sein. Nein, das ist nicht der Fall, weil Schwester White sagt, nicht jeder, der mich zitiert, gibt mich korrekt wieder. Interessant, dass dieselbe Sache zum gleichen Thema heute genauso behandelt wird. Schwester White sagt, im Buch Living Temple wird das Alpha der tödlichen Irrlehre dargeboten, das Omega wird folgen und von jenen angenommen werden, die nicht willens sind, die von Gott gegebene Warnung zu beachten. Das ist die Warnung, die wir schon zuvor hatten. Und Schwester White sagt, wir sollten da gut drauf achten. Es ist genau das Gleiche, was heute wieder passiert. Wisst ihr, all die Aufregung, die um diesen Punkt hier die stattfindet. Es wurde prophezeit. Schwester White hat uns davon schon erzählt, vor langer Zeit. Und jetzt passiert es vor unseren eigenen Augen. Sie sagt, wir haben nichts zu fürchten für die Zukunft, außer dass wir den Weg vergessen, den der Herr uns geführt hat und seine Unterweisung in unserer vergangenen Geschichte. Es gibt Leute, die seine Lehren der Vergangenheit vergessen. Und darum sind wir heute hier. Wir wollen die Leute informieren. Schaut mal hier erfüllen sich Prophezeiungen. Und das möchtest du eigentlich nicht, dass so etwas wahr wird, so eine Situation eintritt. Also einige Punkte nochmal. Erstens, die Lehren würden geändert, die Grundsätze würden verworfen, die Religion würde verändert, die fundamentalen Grundsätze würden als Irrtum betrachtet, eine neue Organisation würde etabliert, Bücher neuer Art würden geschrieben, Intellekte, Philosophie, Gott wird entfernt und ein Fundament aus Sand. Wir haben das biblische Beispiel Matthäus 7, 24 bis 27. Ich muss das jetzt nicht aufschlagen, wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber es geht da um das Haus auf dem Sand. Der Narr hat es auf dem Sand gebaut und der Kluge auf dem Fels. Und wir sollten sicher gehen, dass wir auf den Fels bauen. Und ich erzähle euch was. Es ist egal, wie viele Menschen auf dem Sand stehen, der Sand bleibt der Sand. Manche Menschen fangen an, sich zu fragen, wenn mehr Menschen auf dem Sand stehen, dann ist es da sicherer. Aber niemand glaubt das, was du da sagst. Nur ein paar glauben so, alle glauben an die Dreieinigkeit. Nun, jeder Mensch auf der Welt kann auf dem Sand stehen, wenn er will. Und wenn du der Einzige bist, der auf dem Fels steht, bleibe auf dem Fels stehen. Der Sand ist, so sagt die Bibel, wackeliger Grund. Der Sturm versucht, unser Volk zu zerstören. Wir lesen hier in Matthäus. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da sagt Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das war eine göttliche Offenbarung von meinem Vater und ich werde etwas machen. Auf diesen Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Also wenn du nicht glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann lehnt ihr den Fels ab, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Deshalb sollten wir uns dieser Dinge bewusst sein, die hier um uns passieren. Lasst mich mit einer Aussage aus dem Geist der Weissagung abschließen, als eine Warnung für einige Leute. Manchmal bringt man Beweis nach Beweis nach Beweis, aber trotzdem wollen Leute das nicht annehmen. Und wir lesen deswegen, er, der gesagt hat, seine Wahrheit werde immer leuchten, wird diese Wahrheit durch treue Boten verkünden lassen, die der Posaune reine Töne entlocken werden. Man wird die Wahrheit kritisieren, verachten und ins Lächerliche ziehen. Doch je gründlicher man sie unter die Lupe nehmen und prüfen wird, desto heller wird ihr Licht leuchten. Also wenn Leute die Wahrheit kritisch betrachten, kritisieren, verachten, sie wird nur umso heller leuchten, wenn man sie untersucht. Und das ist genau das, was heute passiert. Hier noch eine Warnung. Ausgewählte Botschaften für die Gemeinde geschrieben. Eigensinn und Rechthaberei führen viele Menschen dazu, das Licht vom Himmel zurückzuweisen. Was führt dazu? Eigensinn und Rechthaberei. Was ist dafür ein anderes Wort? Egoismus. Oder eigensinnig sein. Mein Wille ist der Weg, den du gehen sollst. Das soll es nicht sein. Wenn sie dann eine Botschaft erhalten, nein, halt. Sie spricht hier von einer tödlichen Irrlehre. Und manche wollen sich an diese tödliche Irrlehre festhalten. Und wenn Leute sie korrigieren wollen, dann wenden sie sich verärgert ab. Heute wurde durch den Geist der Weissagung eine Botschaft gegeben. Es ist so traurig, wenn man das liest und Leuten zeigt, und sie werden sehr ärgerlich. Und sie sagen, sprich über dieses Thema nicht mehr mit mir, als hättest du irgendeine schreckenerregende Sache gebracht oder hättest irgendwas gesagt, was sie angreift. Der Grund, warum Gott uns diese Dinge schickt, ist, um uns zu helfen, vom Irrtum zur Wahrheit zu gelangen. Das passiert heute. Viele gehen weg, wenn man ihnen diese Botschaften bringt. Gott hat die Absicht, all den Menschen, die ernstlich die Wahrheit erkennen wollen, zu beweisen, dass sein Werk göttlich ist. Dennoch, nun, wollt ihr wirklich die Wahrheit ernstlich erkennen? Gott hat genug Beweise für euch. Dennoch räumt er niemals alle Möglichkeiten aus, zu zweifeln. Nun, man kann ewig sich hinsetzen und argumentieren und Texte schreiben und nun, Gott wird nicht alle Zweifel ausräumen. er räumt nicht alle Möglichkeiten aus zu zweifeln. Wir sind hier einfach nur, um den Standpunkt hier zu präsentieren. Und du hast einen Verstand, den dir Gott gegeben hat. Und du kannst das Gott vorbringen. Du hast einen freien Willen. Aber erinnere dich, das Zeugnis der Wahrheit wurde gegeben. Und es wird eine Zeit kommen, wo du nicht mehr sagen kannst, niemand hat mir gesagt oder so. Wir haben uns heute das Alpha und das Omega angesehen, der tödlichen Irrlehren. Wir haben das Alpha betrachtet und wir haben das Omega betrachtet. Damals, zu diesem Zeitpunkt, war das Alpha in der Minderheit und die Gemeinde war sicher. Beim Omega hat sich umgedreht. Die Minderheit hat die Wahrheit, aber diese Minderheit wächst, liebe Geschwister. Es gibt wirklich Menschen, die ehrlich sind und die wirklich sich freuen, wenn sie die Wahrheit hören und das auch selber prüfen. Und das ist meine Bitte an euch. Studiert das selber, stellt euch auf den Fels und nicht auf den Sand. Lasst uns zusammen niederknien und gemeinsam beten. Unser heiliger Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für Jesus Christus, deinen eingeborenen Sohn, den du uns nicht vorenthalten hast, sondern den du uns gegeben hast, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Wir danken dir für die klaren Botschaften, die du in deinem Wort gegeben hast, dass sogar der Teufel versucht, diese Tatsache zu verschleiern und zu verbergen. Aber wir glauben und verstehen, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast. Vater, wir bitten für all die Seelen, die diese Botschaft studieren, dass sie den Einfluss deines Geistes erkennen und spüren und sehen, wo deine Wahrheit liegt. Der Tag der Abrechnung ist nicht mehr weit weg. Und solange die Gnadenzeit noch dauert, bitten wir, dass einige Seelen noch ihre wahre Lage erkennen und sich zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, kehren. Im Namen Jesu. Amen.